Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Brasiliens Staatspräsident Lula versteht sich als regionaler Führer in Südamerika, doch Erfolge sind bislang rar in den ersten Monaten seiner Amtszeit. Auch im Westen ist die Enttäuschung groß, unser erstes Thema. In Thailand hat die Opposition die Parlamentswahlen gewonnen, aber der Sprung an die Macht könnte der Siegerpartei trotzdem verwehrt bleiben, auch dazu gleich mehr. Das Leben unter Raketenbeschuss in der israelischen Grenzstadt Sderot und wie die Fentanyl-Drogenkrise nun auf Mexiko ausgreift, auch das sind Themen in dieser Folge unseres Auslandsmagazins. Im Westen sahen viele in ihm einen Hoffnungsträger. Brasiliens im vergangenen Herbst gewählter Staatspräsident Lula. Er würde die Geister des Autoritarismus im Land vertreiben und die Demokratie in Brasilien wieder aufblühen lassen. So die Hoffnungen nach dem Machtwechsel von Bolsonaro auf Lula. Tatsächlich ist die Handlungsfähigkeit Lulas innenpolitisch stark eingeschränkt. Im Kongress haben seine politischen Gegner die Mehrheit. Lulas grüne Agenda kam bislang kaum vom Fleck. Aber auch außenpolitisch löst der Linke bislang nicht ein, was sich zum Beispiel der Westen von ihm erhofft hat. Im Ukraine-Krieg wahrt Brasilien Abstand zum westlichen Lager, hat sich nicht den Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Das ist im Land durchaus umstritten, genauso wie Lulas jüngste Rückendeckung für Venezuelas Diktator Maduro. Anne Herberg über einen Hoffnungsträger in der Krise.
Hoje nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta.
Brasilien ist zurück auf der Weltbühne, will wieder Führung übernehmen. Als Sprecher Südamerikas, als Kämpfer fürs Klima, als Brückenbauer in Konflikten. Das war die Botschaft von Lula da Silva nach seinem Wahlsieg gegen Bolsonaro. 7 Auslandsreisen hat er seitdem unternommen, doch auf große Erwartungen folgte Ernüchterung. Schon Lulas neutrale Position in Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Immer wieder hatte Brasiliens Präsident angedeutet, die Ukraine sei mitverantwortlich für den Krieg. Zudem warf er den NATO-Staaten vor, mit Waffenlieferungen die Gewalt weiter zu befeuern, statt sich für Frieden einzusetzen. Es gibt eine Gruppe von Ländern im Süden, die eine Lösung für den Frieden finden wollen. Etwas, wozu der Norden nicht in der Lage ist. Es gibt einen Teil, der Krieg will, und einen Teil, der Frieden will. Ich hoffe, dass die Partei, die Frieden will, als Sieger hervorgeht, erklärte Lula zuletzt auf dem G7-Gipfel in Japan. Dass Zelensky, der als Überraschungsgast anreiste, keine Zeit fand, um den Brasilianer zum Vier-Augen-Gespräch zu treffen, spielte Lula später herunter. Lula habe unterschätzt, wie negativ viele seiner oft saloppen Kommentare im Westen aufgenommen wurden, glaubt Oliver Stünkel, Experte für internationale Beziehungen bei der renommierten Getúlio Vargas Stiftung in Sao Paulo.
Vielleicht hat Lula auch die geopolitischen Spannungen unterschätzt. Als er von 2003 bis 2010 Präsident war, war die Welt halt noch eine andere und man konnte einen Mittelweg finden, während die Strategie, einen wirklich neutral zu agieren, heute sicherlich sehr viel schwieriger ist, weil wir den Ukraine-Krieg haben, weil wir Spannungen zwischen dem Westen und China haben, sodass eine Neutralität dann auch oft missverstanden werden kann.
Lula möchte sich in Großmächte-Konflikten nicht vereinnahmen lassen, auch um für das eigene Land dadurch größtmögliche Handlungsfähigkeit zu haben. Dazu kommt, Russland ist ein langjähriger und wirtschaftlich wichtiger Partner, als Düngemittellieferant für Brasiliens mächtige Agrarindustrie. Gleichzeitig sei, vor allem bei der Linken, in ganz Lateinamerika ein gewisser Anti-Amerikanismus latent, auch aufgrund leidvoller historischer Erfahrungen.
Wo die Hauptsorge traditionell in den letzten Jahrzehnten immer wieder war, den Einfluss der USA in der Region einzudämmen. Und in der Hinsicht ist der Aufstieg Chinas und auch die neue Rolle Russlands als ein Land, was den USA die Stirn bietet, das wird alles als recht positiv angesehen.
Ungeachtet der zunehmenden Aggressivität sowohl Putins als auch der chinesischen Führung hält Lula an seinen Überzeugungen fest, gepaart mit einem guten Maß an diplomatischem Eigensinn. Das zeigte sich auch Ende Mai beim Treffen südamerikanischer Präsidenten in Brasilia. Lula lud dazu erstmals seit 2015 auch wieder Venezuelas autoritären Staatschef Nicolas Maduro ein. Dem allerdings rollte er gleich den Ehrentepich aus. Companheiro Maduro, Sie kennen das Narrativ, das gegen Venezuela aufgebaut wurde. Antidemokratie, Autoritarismus. Darüber waren dann nicht nur Lulas eigene Berater verstört, sondern auch die Präsidenten Uruguays, Chiles und Kolumbiens, letzte beiden klar dem linken Lager zuzuordnen. Vor Hunger, Krise und Verfolgung sind in den vergangenen Jahren schließlich Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner aus ihrer Heimat geflohen, meist in die südamerikanischen Nachbarländer. Dass man die eingefrorenen Gespräche mit Venezuela daher wieder aufnimmt, ist zwar notwendig. Maduro als lupenreinen Demokraten zu legitimieren, schwäche dagegen ganz klar die Position des brasilianischen Präsidenten als unangefochtene Stimme der Region. Dennoch wäre es ein Fehler, Brasilien deswegen fallen zu lassen. Das Land bleibe ein wichtiger Partner, gerade auch für Deutschland. Vor allem beim globalen Kampf gegen den Klimawandel, der ohne Brasilien nicht stattfinden könne. Doch Lulas grüne Agenda stößt auf starken Gegenwind im eigenen Kongress. So stimmte das Unterhaus für ein juristisch hoch umstrittenes Gesetz, das die Ausweisung indigener Schutzgebiete erschweren würde. Dazu wurden die Kompetenzen der Ministerien für Umweltschutz und die indigene Bevölkerung stark eingeschränkt. Die Gräben zwischen Umweltaktivisten und Wirtschaftslobby verlaufen dabei mitten durch Lulas Kabinett. Stünkel.
Und deshalb ist es so wichtig, Brasilien einzubinden und auch, dass diese Einbindung wirtschaftliche Vorteile für Brasilien darstellt, sodass in 4 Jahren kein Präsident sagen kann, ich werde jetzt den Amazonas wieder abholzen, dass dann auch wirklich wirtschaftliche Eliten sagen, das können wir nicht machen, wir wollen unseren Zugang auf den europäischen Markt nicht verlieren. Wir haben uns bereits an europäische Standards angepasst.
Nach Bundespräsident, Kanzler und 4 Ministern geht Deutschlands Schamoffensive in Brasilien auch weiter. Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen in Brasilien erneut um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Klimaschutz und Nachhaltigkeit werben.
Die Entzauberung eines Hoffnungsträgers, zumindest aus westlicher Perspektive. Anne Herberg über die ersten 5 Monate der Präsidentschaft Lula da Silvas in Brasilien. Ein Ende der Wehrpflicht und das Aus für das Majestätsbeleidigungsgesetz in Thailand, das die Diffamierung der Monarchie unter drakonische Strafe stellt. Das waren 2 der populären Forderungen, mit denen die Oppositionspartei Move Forward im Mai die Parlamentswahlen in Thailand gewonnen hat. Die bis dato regierende konservative Partei der Militärs, die seit dem Putsch der Generäle vor 9 Jahren die Fäden zieht, ist der Verlierer der Wahl. Doch ob der Wahlsieg der Opposition auch zu einem Machtwechsel führt, ist auch 3 Wochen nach dem Urnengang völlig offen. Das konservative Establishment in Thailand kontrolliert wichtige staatliche Ämter und kann über den Senat einen Machtwechsel verhindern. Jennifer Johnston über Machtkampf und Generationenkonflikt in Thailand.
Nach seinem Wahltriumph lässt sich Pithar Limjaroenrat auf Bangkoks Straßen feiern. Der Harvard-Absolvent ist der Überraschungssieger. Nach der Party wird es schnell ernst. Der 42-Jährige trommelt andere Oppositionsparteien zusammen. Gemeinsam unterschreiben sie wenige Tage später eine Absichtserklärung. Die 8 Parteien wollen die neue Regierungskoalition bilden. Symbolisch fassen sich die Parteivertreter auf der Bühne an den Händen, die Stimmung euphorisch. Es zeigt, dass es der thailändischen Gesellschaft gelungen ist, durch das parlamentarische System friedlich zur Demokratie zurückzukehren, sagt Pithar, der sich selbst als zukünftigen Regierungschef des Landes sieht. Viele Thailänder hoffen, den Coup von 2014 und damit die Zeit der Militärregierungen endlich hinter sich zu lassen. Sie haben genug von den alten Generälen, die schon zu lange an der Macht sind, sagt Politikwissenschaftler Thürmsak Chalur Palanupar vom ISIS Yusuf Ishak Institut in Singapur. Doch so einfach wird es nicht, sie loszuwerden. In Thailand entscheiden neben den 500 gewählten Abgeordneten auch 250 Senatoren über den neuen Regierungschef.
Diese 250 Senatoren gelten als besonders treu gegenüber dem Militär,
sagt Celine Agathkaro, Leiterin des Bangkoker Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Und viele gehen davon aus, dass sie Parteien aus der Opposition für den Wahl des Premierministers nicht unterstützen werden.
Denn der Senat wurde nach dem Putsch vom Militär eingesetzt. Die Mehrheit ist um die 70 Jahre alt, erklärt Rechtswissenschaftler Kem Tong Tonsa Kungrungra von der Chulalongkorn-Universität in Bangkok. Viele von ihnen sind ehemalige Armeegeneräle, Bürokraten, ehemalige Rechte. Sie sind sehr starkköpfig. Mehrere Senatoren haben bereits öffentlich erklärt, dass sie nicht für Wahlsieger Petar Limjaroenrat stimmen werden. Aus ihrer Sicht gefährden seine Reformpläne die Monarchie und die Stellung des Militärs. Der Senat ignoriere damit den Willen des Volkes, kritisieren Demokratieaktivisten. Eine von ihnen ist die 24-jährige Rung. Sie war 2020 die Anführerin großer Studentenproteste. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Aber die Behörden in diesem Land sind immer noch egoistisch. Diejenigen, die an der Macht sind, sind immer noch besessen davon. Sie wollen an der Macht bleiben, koste es, was es wolle. In der Vergangenheit wurden Oppositionsparteien aufgelöst, Regierungen geputscht oder Spitzenkandidaten juristisch aus dem Weg geräumt. Derzeit laufen Ermittlungen gegen den Wahlgewinner Petar Limjaroenrat. Er habe seine Aktienanteile an einem 2007 geschlossenen TV-Unternehmen nicht offengelegt. In Thailand ist es verboten, Aktien von Zeitungen oder Medienhäusern zu besitzen, wenn man als Abgeordneter kandidiert. Sollte Peter verurteilt werden, würde er seinen Sitz im Parlament verlieren und der Traum vom Regierungschef wäre geplatzt. Dann freut sich vermutlich der Zweitplatzierte, die Partei Pur Thai. Ihre Spitzenkandidatin war die 36-jährige Pethongtan Chinawat, die Tochter des ehemaligen und umstrittenen Premierministers Thaksin. Die Oppositionspartei hat sich im Wahlkampf nicht festgelegt, hat gemäßigtere Töne angeschlagen als Move Forward. Sie könnte sogar mit den alten Militärparteien koalieren. Das würden viele moralisch kritisieren, aber ihre Regierung stabilisieren, sagt Rechtswissenschaftler Kem Tong. Es garantiert, dass es keinen Staatsstreich geben wird, weil das Militär bereits Teil der Koalition ist und sich im System verschanzt hat. Kurzfristig ist das ideal für die Wirtschaft, für die Politik im Allgemeinen. Aber längerfristig ist das nicht gesund für die Demokratie. Das Militär und die Monarchie seien einfach noch sehr stark in der Gesellschaft verankert. Und die Monarchie habe großen Einfluss auf die Justiz, so Rechtswissenschaftler Kem Tong. Die Parteien hätten daher zu Recht Sorge, aufgelöst zu werden, wenn sie zu viel reformieren wollten oder zu kritisch seien. Diese Sicht teilt auch Politikwissenschaftler Thürm Sak. Früher oder später wird die konservative Seite zurückschlagen. Die Straßenproteste könnten wieder beginnen und wir kehren zum alten Zyklus zurück. Chaos, Blutvergießen und das Militär übernimmt, sagt Politikwissenschaftler Thürm Sak. Wahlgewinner Petar ist jedoch zuversichtlich. Andere Länder hätten es auch geschafft, aus diesem Kreislauf auszubrechen, sagt er im BBC-Interview. Ich will mir darüber nicht zu viele Sorgen machen, aber ich bin auch nicht sorgenfrei. Auf die Frage, warum er schaffen sollte, woran andere vor ihm gescheitert sind, antwortet er: Weil ich anders bin. Es geht mir nicht nur darum, eine Koalition zu formen, um eine schnelle Lösung zu finden, um meine eigene Agenda zu verfolgen. Ich möchte eine Regierung für die Menschen. Das ist der Grund, warum wir in die Politik gegangen sind. Die Abstimmung über ihn, den möglicherweise neuen Regierungschef, wird für Anfang August erwartet. Sollte Petar vorher disqualifiziert werden oder die Senatoren gegen den Willen eines Großteils des Volkes stimmen, wird es in Thailand vermutlich wieder zu Straßenprotesten kommen.
Generationenkonflikt in Thailand. Könnte der Senat verhindern, dass die Wahlsieger nach den Parlamentswahlen auch die Regierung übernehmen? Jennifer Johnston über den langen Schatten der Militärherrschaft. Thank you. Israel haben die Menschen gerade erst die Unabhängigkeit des Staates im Jahre 1948 gefeiert. Doch auch 75 Jahre später gibt es für das Land keinen ausgehandelten Grenzverlauf, fühlt sich Israel von vielen Seiten bedroht. Eine ständige Bedrohung kommt aus dem Gazastreifen, dem gut 40 Kilometer langen und zwischen 6 und 14 Kilometern schmalen Landstreifen, der von der radikal-islamischen Hamas kontrolliert wird. In dem isolierten Küstenstreifen hat sich schon lange Perspektivlosigkeit breit gemacht. Regelmäßig feuern Radikale von hier aus Raketen Richtung Israel ab. Die israelische Armee wiederum antwortet dann ebenfalls mit Gewalt. Mehr als 10.000 Raketen sollen es in den vergangenen 20 Jahren gewesen sein. Wie das den Alltag in der Grenzstadt Sderot prägt, berichtet Bettina Meyer in ihrer Reportage.
Wenn die Worte roter Alarm durch die Straßen der israelischen Stadt Sderot schallen, bleiben gerade mal 15 Sekunden Zeit, um einen Bunker zu erreichen. Anderthalb Kilometer trennen die 30.000 Einwohnergemeinde vom Gazastreifen. Hier gibt es so viele Bunker, dass die Bewohner ihre Stadt Bunkerhauptstadt der Welt nennen. In Sderot sind sie nicht nur Raketenbeschuss, sondern auch Mörsergranaten und Scharfschützenfeuer gewohnt. Jeder hier kann die Explosionen unterscheiden, sagt Anwohner Gal Naim. Sie rennen in einen Bunker und hören Bam, Bam, Boom. Sie wissen, oh, das Abwehrsystem Iron Dome hat eine Rakete abgefangen, kein Problem. Dann macht es laut Boom. Dann wissen sie, die Rakete ist eingeschlagen. Sie schauen immer nach dem nächsten Bunker. Der da an der Bushaltestelle ist 200 Meter weg. Wäre jetzt Alarm, würde ich nicht hinrennen, sondern mich auf den Boden legen. Theoretisch wäre genug Zeit, um hinzukommen, aber ich habe gelernt, dass die Zeit nicht reicht. Jede Bushaltestelle in Sderot hat einen Bunker. Viele sind bunt bemalt, um ihnen den Schrecken zu nehmen. Gal drückt die Klinke der Bunkertür herunter. Die Tür bleibt zu. Wenn es Alarm gibt, verbindet sich die Tür mit der zentralen Leitstelle. Das Schloss öffnet sich automatisch. Hier passen 15 bis 20 Leute locker rein. Schafft man es in den Bunker, muss man 10 Minuten warten, sagt Gall. Selbst wenn eine Rakete abgefangen wird, fallen Teile vom Himmel. Der 39-Jährige ist oft um sein Leben gerannt und hat Glück gehabt, erzählt er. Gal geht auf ein altes Wohngebäude zu. Bis vor 2 Jahren hat er hier gelebt. Er atmet tief durch und bleibt neben einer Wiese vor dem Haus stehen. Die Rakete ist hier eingeschlagen. Aus dem Loch kam Rauch. Es war 2 Meter breit und 1 Meter tief. Ich war geschockt, wie groß die Zerstörung war. Alle Fensterscheiben waren kaputt. Ich war mit dem Fahrrad nach Hause unterwegs und habe am Supermarkt gehalten. Beim Einkaufen habe ich die Explosion gehört. Wir lagen auf dem Boden. Als ich 5 Minuten später hier ankam, waren die Rettungskräfte da. Da ist mir bewusst geworden, dass hier eine Rakete eingeschlagen ist. Gal leidet unter Depressionen und Panikattacken, die er auf die sich immer wiederholenden Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und den Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad in Gaza zurückführt. Und auf den Raketenbeschuss, der darauf folgt. Am schlimmsten sei es aber, wenn der Beschuss aufhört und die Ruhe kommt, sagt Gall.
Not specifically the rockets.
Es ist nicht so sehr der Raketenbeschuss, sondern das Gefühl, dass es niemanden kümmert, dass du als Zivilist nicht zählst. Wir hatten hier vor 3 Wochen Krieg. In den Nachrichten redet keiner mehr darüber, als ob es nie passiert ist. Das war hier Kriegsgebiet. Aber niemand tut etwas. Was machen wir, wenn wieder Waffenruhe ist? Suchen wir nach einer langfristigen Lösung? Was tun wir jetzt? Seit 20 Jahren steht die Stadt Sderot, die 1951 auf dem Gebiet eines palästinensischen Dorfes in Israel gegründet wurde, immer wieder unter Beschuss. Bei der letzten 5-tägigen Auseinandersetzung zwischen Gaza und Israel sollen mehr als 1.000 Raketen aus Gaza auf die Region abgefeuert worden sein. Seit dem Jahr 2000 sind hier 13 Menschen getötet worden. Trotzdem wächst die Stadt, sagt Rabbi Ari Katz. Er steht auf dem Dach der Hester Yeshiva, einer der größten jüdischen Schulen der Stadt.
You see where the tree is? Behind the tree you see the silhouettes of the buildings. That's Gaza already.
Sehen Sie den Baum? Dahinter die Silhouetten der Gebäude, das ist Gaza. Wir sind weniger als 1 Meile weg. Und die Häuser da, sehen Sie, wie sich Sderot ausgedehnt hat? Wir scherzen hier, dass der Nationalvogel der Kran ist, weil so viel gebaut wird. Da drüben liegt das Industriegebiet. Die Regierung versucht, mit einem Programm Firmen anzulocken. Mit dem Zug ist man in einer Stunde in Tel Aviv, auch für Pendler geeignet, sagt Katz, der PR-Chef der Yeshiva. Die nach eigenen Angaben die größte religiöse Schule dieser Art in Israel ist, in die auch der Militärdienst für Religiöse integriert ist. Etwa 140 von 600 Studenten sind Soldaten, unter anderem auch an der Grenze zu Gaza. Viele kommen, weil die Immobilienpreise niedriger als anderswo sind. Dafür zahlen die Bewohner einen Preis, so Katz.
Every quiet day in Sderot is a blessing.
Jeder ruhige Tag in Sderot ist ein Segen. Aber auch wenn es so aussieht, als ob alles normal ist, die Kinder zur Schule gehen, die Vögel zwitschern, ist es das nicht. Jedes Kind in Sderot hat eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Für die Terrororganisationen drüben in Gaza bedeutet Ruhe, dass sie sich neu organisieren. Deshalb muss Israel aktiv werden. Sie können nicht nur einstecken, sie müssen auch der sein, der als erstes angreift. Katz befürwortet, dass Israel bei der letzten Auseinandersetzung mit Gaza als erstes angegriffen hat, um Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Dschihad zu töten. Er habe den Raketenbeschuss danach erwartet. Die Bevölkerung hier, die zum größten Teil aus orientalischen Juden und aus Einwanderern der ehemaligen Sowjetunion besteht, sehen sich nicht als Opfer, sagt Katz und klopft an die Kerzen des riesigen Chanukka-Leuchters auf dem Dach. Er besteht aus verbogenen Qassam-Raketen. Das sind echte Raketen. Wir haben aus ihnen eine Chanukkia gemacht. Sie symbolisiert, dass wenn unsere Feinde schießen, zerstören und Dunkelheit verbreiten, unser Licht am Ende stärker als ihre Dunkelheit ist. Damit sie nicht bei jedem Angriff aus Gaza in einen Bunker rennen müssen, hat die Schule mit der Zeit Wände und Fenster auf dem ganzen Gelände verstärkt.
It's more concrete and more metal. But the windows here, you see, the windows are definitely stronger. Watch your step.
Katz öffnet eine Tür. Im Innern der Yeshiva sitzen Dutzende Männer an Tischen und sprechen Gebete. Wenn Sie hier sind und draußen ertönen Sirenen, können Sie weitermachen. Es ist sicher. Der beste Ort für die Jungen ist hier drinnen. Die Armee hat dies als ein raketensicheres Gebäude eingestuft. Das hier ist ein riesiger Sicherheitsraum. Nicht nur die Yeshiva, sondern auch die israelischen Behörden haben in Sderot viel Geld investiert. An fast jedes alte Wohnhaus wurden Bunkerräume angebaut, sagt Gal Naim und zeigt auf einen turmartigen Anbau an seinem ehemaligen Haus. Deshalb habe es beim Angriff hier vor 2 Jahren keine Toten gegeben, sagt er. Er zeigt auf eine dunkle Stelle an einem Baum. Hier kann man die Stelle sehen, die ein Raketensplitter durchdrungen hat. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht, wenn man hier lebt, sagt Gal zum Schluss. Wegziehen aus Sderot kommt für ihn trotzdem nicht in Frage. Wir können es uns nicht leisten, wegzuziehen. Unsere Anführer sind reich, die Anführer da drüben sind reich, wir aber bleiben arm im Konflikt. Weil sie die Entscheidungen treffen und davon profitieren, wird sich für uns nichts ändern.
Das gefährliche Leben in Sderot, der israelischen Grenzstadt, die 1951 auf der Fläche eines palästinensischen Dorfes gegründet wurde. Dessen Einwohner waren zuvor nach Gaza vertrieben worden. Sie hörten eine Reportage von Bettina Meyer. Rund 50 Mal stärker als Heroin wirkt das Schmerzmittel Fentanyl. Patienten, die Krebs im fortgeschrittenen Stadium haben, werden unter anderem damit behandelt. Ein Segen. Doch als Droge verursacht das hochwirksame Opioid derzeit menschliches Leid wie kein zweites Rauschmittel. Allein in den USA starben von Sommer 2021 bis Sommer 2022 mehr als 100.000 Menschen an einer Überdosis. Mexikanische Drogenkartelle und chinesische Rohstoffhändler verdienen daran. Aber nicht nur in den USA ist Fentanyl zu einer Bedrohung für den Staat geworden. Mittlerweile ist das Schmerzmittel auch im Nachbarland Mexiko zu einem massiven Gesundheitsproblem geworden. Christina Fee-Möbus hat eine Anlaufstelle für Drogensüchtige in Tijuana besucht.
Gracias, buen día.
Es ist viel los bei Preven Kasa. Ein Mann bedankt sich für die Utensilien, die er gerade über den schmalen Tresen der Drogenhilfeeinrichtung in Tijuana gereicht bekommen hat. Sterile Spritzen, Löffel, Becher. Dinge, die er für seinen Schuss braucht. Vor der Tür bindet sich ein weiterer Klient den Unterarm ab und spritzt sich eine Substanz in die Adern. Seit 20 Jahren hilft Preven Kasa Drogenabhängigen. Mit Essen, sauberen Utensilien, medizinischen Check-ups und Suchtberatung. Auch Menschen, die mittlerweile clean sind, kommen hierher. So wie Maria Erendira. Sie hat Heroin und Fentanyl genommen. Mir ist bewusst geworden, wie sehr ich meinen Körper kaputt mache, sagt Maria. Ich habe meiner Tochter auch gesagt, lange mache ich es nicht mehr. Die Sucht hat mich aufgefressen. Fentanyl ist eigentlich ein künstlich hergestelltes Schmerzmittel. Es ist extrem stark und wirkt extrem schnell. Bei Tumorschmerzen, Krebserkrankungen und Krankenhausoperationen wird es normalerweise eingesetzt. Das Medikament ist schmerzlindernd und beruhigend. Auch in Deutschland ist es auf Rezept erhältlich. Mexikanische Kartelle nutzen die hohe Wirkkraft des synthetischen Opioids. Sie überschwemmen den Drogenmarkt mit Fentanyl. Die Chemikalien dafür kommen meistens aus China. Zehntausende sterben jährlich an der Droge, vor allem in den USA, wo die Regierung Mexiko immer wieder auffordert, härter gegen das organisierte Verbrechen im eigenen Land vorzugehen. Offizielle Daten zum Konsum in Mexiko selbst gibt es nicht. Aber Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass auch dort Fentanyl die meist konsumierte Droge in den letzten 5 Jahren geworden ist. Ein enormer Geschäftszweig für die Kartelle, sagt Alfonso Chavez, Sozialarbeiter bei Preven Kasa. Und ein Sicherheitsproblem. Mit den Drogenbanden ist auch mehr Gewalt in unsere Stadt gekommen, sagt Alfonso. In den Vierteln, in den Straßen. Viele Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, Familien und Gemeinschaften, werden in Mitleidenschaft gezogen. Tijuana liegt im Nordwesten Mexikos, in Baja California, an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Nur einen Steinwurf vom US-amerikanischen San Diego entfernt. Ein Drogenumschlagsplatz. Viele Abhängige in Mexiko wissen oft gar nicht, dass sie Fentanyl zu sich nehmen. Die Dealer strecken andere Substanzen damit. Das ist billiger und einfacher herzustellen. Auch Maria hat nur durch Zufall erfahren, dass sie das synthetische Opioid vermutlich mehrere Monate konsumiert hat. Herausgefunden hat sie es mit Hilfe von Preven Kasa. Die Einrichtung bietet an, Drogen zum Schutz der Konsumentinnen auf ihre Wirkstoffe zu prüfen. Ja, no podía caminar rápido. Ich konnte irgendwann nicht mehr laufen. Ich war ständig absolut erschöpft und arbeiten wollte ich auch nicht mehr, erzählt Maria. Sobald der Rausch vorbei ist, fühlen sich Fentanyl-Opfer wie gelähmt. Daher macht die Droge auch schnell abhängig. Sie wirkt 50 Mal stärker als Heroin. Und sie ist unschlagbar günstig. Kleine Dosen für umgerechnet um die 2 Euro reichen schon aus für den Kick. Wer clean werden will, hat es in Mexiko besonders schwer. Medikamente wie zum Beispiel das Ersatzmittel Methadon sind aktuell auf dem Markt kaum zu finden, sagt der Arzt Jaime Redondo, der an der kanadischen Victoria-Universität auch einen Lehrstuhl für öffentliche Gesundheitspflege innehat. Er kritisiert die mexikanische Regierung. Sie tue zu wenig gegen den Medikamentenmangel.
Las personas que quisieran ya no usar.
Denjenigen, die clean werden wollen, können wir nicht helfen, weil wir die Therapie mit Methadon nicht beginnen können. Und diejenigen, die schon clean sind, laufen Gefahr, wieder abhängig zu werden. Auch Maria Medina braucht Methadon als Ersatzmedikament. Sie war mehr als 10 Jahre drogenabhängig. Sie informiert sich bei Preven Kasa, wo sie Methadon bekommen kann. Helfen kann ihr da gerade niemand. Seit 4 Jahren ist die Mexikanerin weg von den Drogen. Ihr Methadonvorrat hält allerdings nur noch für ein paar Tage.
No sé qué vamos a hacer porque la necesitamos muchas personas.
Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir brauchen unsere Ersatzmedikamente. Wir haben unsere Familie, unser Zuhause, unsere Kinder. Wir arbeiten. Und wir wollen gegen unsere Sucht weiter kämpfen. Maria hat Angst, wieder abhängig zu werden. Damit hängen Menschen wie sie am Tropf der Drogendealer.
Die Fentanyl-Krise in Nordamerika hat längst auch Mexiko erreicht. Christina Fee Möbus berichtete aus einer Anlaufstelle für Drogensüchtige in Tijuana. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.